Wir sind ja schon auf das Reformationsfest morgen aufmerksam gemacht worden. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil das auch die Einleitung von meiner Predigt mit betrifft. Ich möchte euch gerne am Anfang ganz kurz auf einen Reformator aufmerksam machen, der vielleicht vielen von euch gar nicht so bekannt ist, weil sich nach ihm keine Denomination gebildet hat. Also von Martin Luther sind ja die Lutheraner, die lutherische Kirche gekommen, von Calvin und Zwingli die reformierte Kirche. Aber von Martin Butzer, um den es mir jetzt geht, ist keine direkte Konfession sozusagen ausgegangen, deswegen ist er gar nicht so bekannt. Aber er ist doch sehr wichtig in der Kirchengeschichte, weil er eigentlich mit am meisten von den Reformatoren das Anliegen für die damalige Einheit hatte, für die Ökumene, der zum Beispiel in dem Abendmahlstreit vermitteln wollte zwischen Luther und Zwingli, wo es darum ging, ob nun Jesus wirklich im Wein und Brot da ist, gegenwärtig, real präsent ist. Und Butzer hat da versucht, selbst bei dieser Anfeindung als Versöhnung, als Bindeglied zu wirken. Und für ihn war Einheit ein ganz wichtiges Thema. Er war auch einer der wenigen, die sich wirklich mit der Täuferbewegung auseinandergesetzt hat, also die damalige erste freikirchliche Bewegung, die vielleicht an manchen Stellen schon auch zu weit gegangen sind und deswegen von den anderen Reformatoren sehr stark abgelehnt worden. Aber Martin Butzer war eigentlich einer der wenigen, der sich mit denen auch wirklich auseinandergesetzt hat. Und ein Text, bevor die Predigt überhaupt so richtig losgeht, möchte ich euch in den Text mit reinnehmen, der sein damaliges Verständnis geprägt hat von Einheit, was das heißt, in der Gemeinde Einheit zu haben. Und das ist dann auch eine Vorbereitung für das, worum es dann geht, wie wir das in unserer Gemeinde auch erleben dürfen. Also für ihn war, wie auch für einige andere Reformatoren, Epheser 4, die ersten Verse sehr, sehr wichtig gewesen. Die möchte ich euch erstmal vorlesen und dann noch ein paar Bemerkungen dazu machen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe und hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die ineinander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. So viel zu dem etwas verwickelten Text zum Thema Einheit. Und da stecken mehrere Gedanken drin, die damals für Martin Butzer sehr wichtig waren. Zum einen, dass jeder Christ Gaben empfangen hat, dass es ein allgemeines Priestertum gibt und dass wir alle befähigt sind und auch aufgerufen sind, diese Gaben in der Gemeinde einzusetzen. Ein weiterer Gedanke, den er hatte, war, dass Einheit sehr wichtig ist und dass Jesus uns wirklich zur Einheit berufen hat, dass diese Einheit aber auch durch geistiges Wachstum entstehen soll, dass wir gemeinsam Jesus besser kennen sollen. Das heißt, wir sollen uns nicht einfach vereinigen, indem wir unsere Unterschiede beiseite lassen, sondern indem wir alle uns danach ausstrecken, Jesus immer besser kennenzulernen. Hier drückt er das mal so aus, bis zur vollkommen Mannesreife soll jeder Christ werden. Und der letzte Punkt ist, dass wir auch einander dienen sollen, dass wir ein Leib sind, wo jeder eine Leistungsfähigkeit gegeben hat, mit denen wir uns einander auferbauen sollen. Das ist ein Gedanke, den Paulus mehrfach auch erwähnt hat in den Korintherbriefen, dass wir wie ein Leib gemeinsam einander dienen sollen, dass nicht nur bestimmte Leute in der Gemeinde für die Auferbauung des Leibes verantwortlich sind, sondern dass wir alle füreinander Acht geben, aufeinander Acht geben sollen und einander dienen sollen. Und aus dem Grund, weil Martin Butzer davon überzeugt war, war er auch der, der zum Beispiel kleinere Gruppen in der Gemeinde gegründet hat, eigentlich so die ersten Hauskreise und Kleingruppen, damals sehr kontrovers, weil gesagt wurde, warum soll man sich noch außer dem Sonntagsgottesdienst treffen? Aber er war eben überzeugt, dass wir, wenn wir füreinander verantwortlich sind, uns auch öfters treffen müssen als nur am Sonntag. Und damit geht es jetzt eigentlich zu dem Text, worum es in meiner Predigt geht. Wie ist eigentlich Paulus und Jesus damit umgegangen, anderen Leuten zu helfen, im Glauben zu wachsen? Wie haben sie das geschafft, dass Einheit entsteht, aber dass auch gemeinsames Wachstum entsteht? Und da möchte ich euch in den Predigttext mit reinnehmen. Der steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die ersten 7 Verse. Da schreibt auch wiederum Paulus an seinen Jünger Timotheus: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit bemüht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Also wir sehen hier ganz deutlich, dass Paulus sehr konkrete Anweisungen an seinen Jünger Timotheus gibt. Die Stelle stammt aus dem 2. Timotheusbrief. Das ist einer der letzten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und mit Timotheus hat er erst sehr innigen Umgang gehabt. Er beschreibt ihn hier als mein Kind. An anderer Stelle wird er als sein Sohn bezeichnet, also Sohn im Glauben. Es wird davon ausgegangen, dass Timotheus durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Und Paulus hat, ähnlich auch wie Jesus, unheimlich viel Zeit mit dem Timotheus verbracht und in sein Leben investiert und geholfen, dass dieser junge Christ wachsen kann und auch in der Gemeinde dienen kann. Also auch für Paulus war es sehr wichtig, dass dieses gegenseitige Wachstum gefördert wird, dass wir dafür verantwortlich sind, jeder dafür verantwortlich ist, durch persönliche Beziehungen anderen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Jetzt fängt sie aber im ersten Vers erstmal an, und das ist das Schöne in dem Wort Gottes, dass alles, was wir tun sollen, immer eigentlich mit einer Verheißung anfängt. Wir sehen das eigentlich in allen Paulusbriefen, die fangen damit an, die Gnade sei mit euch, und die hören damit auf, die Gnade sei mit euch. Das heißt, wenn uns Gebote in der Bibel gegeben werden, sollte das eigentlich nie so sein, dass wir jetzt denken, das müssen wir aus eigener Kraft tun und wir sollen uns damit beschweren, sondern es wird eigentlich so gut wie immer in Verheißung eingepackt, wo letztendlich Gott verspricht, das auch zu tun. Und auch hier ist es in diesen Dingen, zu denen Paulus aufruft, sei stark wie ein Soldat, sei so trainiert wie ein Athlet. Er beginnt das nicht einfach mit diesen Aufforderungen, sondern er beginnt das erstmal mit einer Verheißung, nämlich indem er auf die Gnade wieder anspricht, indem er sagt, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und um das zu verstehen, was da drin steckt, muss man natürlich ein gutes Verständnis von dem Wort Gnade haben, was bei uns zur heutigen Zeit ist nicht ein Wort, was wir täglich gebrauchen. Und ich möchte euch nur mal ganz kurz mit hineinnehmen, was eigentlich in diesem Wort, in dem Verständnis von Gnade laut der Bibel steckt. Also um Gnade zu verstehen, muss man erstmal ein anderes, auch kompliziertes Wort der Bibel verstehen, nämlich Sünde. Und Sünde ist auch, was wir nicht mehr so oft gebrauchen. Aber es gibt eine Herleitung aus dem Griechischen, die uns relativ einfach, denke ich, mal nachvollziehen lässt. Denn das griechische Wort für Sünde beschreibt, wenn ein Pfeil abgeschossen wird und sein Ziel nicht erreicht. Also es geht bei dem Wort Sünde in erster Linie, dass wir zu einem Ziel gemacht sind, dass Gott ein Ziel mit unserem Leben hat und wir das oft nicht erreichen, nicht vollkommen, dass wir nicht genau ins Schwarze treffen. Die Bibel drückt es mal in Römer 3,23 so aus, denn wir sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Oder es wird auch in anderen Übersetzungen ausgedrückt, wir sind alle Sünder und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Also Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, dass wir sein Wesen widerspiegeln, aber keiner von uns hat dieses Ziel, das Ziel vollkommen erreicht. Gott hat uns als Pfeil sozusagen abgeschossen, hat ein Ziel mit unserem Leben, aber jeder von uns hat an der einen oder anderen Stelle in seinem Leben das nicht vollkommen, ist dem nicht Genüge geworden, was der Maßstab ist. Ein weiterer wichtiger Begriff, um Gnade zu verstehen, ist das Wort Gericht, denn Gott ist ein heiliger Gott, so wie die Bibel uns darstellt. Er wird die Sünde nicht einfach wegwischen, sozusagen sagen, es war doch nicht so schlimm, hier hat jemand mein Ziel nicht erreicht, naja, ich versuche es mit dem Nächsten vielleicht besser zu schaffen. Sondern der Gott der Bibel wird uns als gerechter und heiliger Gott dargestellt, der das auch zur Rechenschaft zieht, wenn wir uns bewusst von ihm abwenden. Und deswegen ist das Wort Gericht, in der Bibel kommt das vor, zum Beispiel im Hebräer 9,27 wird gesagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Das heißt, Gott wird diese Verfehlung der Sünde auch zur Rechenschaft ziehen. Aber was hat das jetzt mit Gnade zu tun? Und die Bibel bleibt da zum Glück für uns nicht stehen dabei, denn sie sagt nicht nur, dass wir Sünder sind, dass wir dem Gericht verfallen sind, sondern sie sagt auch, dass Gott uns daraus retten möchte, dass der Gott, der uns richten wird, auch unser Retter ist, der seinen eigenen Sohn gesandt hat, als Bezahlung für unsere Sünden. Im Römer 6 wird mal gesagt, denn der Lohn der Sünde, der Sold der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, wir haben durch unsere Taten, durch unsere Sünden den Tod verdient, den ewigen Tod, aber Gott möchte uns das ewige Leben schenken. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben und das feiern wir auch durch die Reformation, dass wir das wieder entdeckt haben durch die Reformatoren, dass wir durch die Gnade von Jesus, durch dass er am Kreuz gestorben und auferstanden ist und für uns bezahlt hat, dass wir dadurch gerettet sind. Und das steckt in dem Wort Gnade drin. Das heißt, dieses Unverdiente, wir haben eigentlich nichts verdient, aber Gott schenkt uns trotzdem diese Vergebung. Das ist eigentlich der Kern des Wortes Gnade. Und selbst da bleibt eigentlich die Bibel nicht stehen. Also die Bibel sagt nicht, Gnade ist jetzt, solange bis du Christ wirst und das ist eben Gottes gnädiges Handeln, sondern wenn man das Wort Gnade studiert, im Neuen Testament sieht man, dass das sogar noch eine wirkliche Kraft im Leben des Christen ist. Das heißt, Gott ist auch sogar im Leben mit dem, der jetzt zu ihm gekommen ist, am Wirken und schenkt ihm die Kraft, das Leben zu leben. Das heißt, von vorne bis hinten ist Gott der alles bewirkt. Und das ist hier, denke ich, in dem speziellen Kontext mit Gnade gemeint, wenn Paulus sagt, sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Das heißt, diese Gnade ist ein aktives Prinzip, eine Kraft, so wird es mal im Römer gesagt, eine Kraft, die immer noch in uns wirkt, die uns immer noch verändert, wo Gott in uns am Wirken ist. Und in der dürfen wir stark sein. Aber, und das ist die Einschränkung, die hier Paulus macht, es ist eine Gnade in Christus Jesus. Sie ist immer wieder beschränkt auf Christus Jesus. Das gilt für die Gnade, die Gott uns schenkt, wenn wir überhaupt erstmal zum Glauben kommen. Da müssen wir zu Jesus Christus kommen. Und das sagt er mal im Römer so. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das heißt, um von Gott vergeben zu werden und die Gnade als allererstes zu empfangen, muss ich zu Jesus kommen, ich muss ihn bekennen, ich muss ihn als meinen Herrn aufnehmen. Das ist die Bedingung für Leute, die noch nicht in dieser Beziehung sind, die noch gar nicht diese Gnade das erste Mal empfangen haben. Aber selbst für uns Christen ist es kein anderer Weg, diese Gnade immer wieder zu bekommen. Das hat Jesus mal in einem Gleichnis angedeutet, wo er sich mit den als Weinstock vergleicht und uns als Reben. Da sagt er, dass wir in ihm bleiben sollen, um immer wieder die Kraft von ihm zu empfangen. Also er drückt das so aus, Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das müssen wir erstmal auf uns sacken lassen, wenn er hier sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dann, wenn Jesus das sagt, dann wird das wahrscheinlich auch das Wort wirklich so heißen. Wir können nichts wirklich von Wert und nichts wirklich Fruchtbringendes tun, wenn wir getrennt von ihm sind. Und das gilt für uns als Christen. Und wenn Paulus sagt, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, dann ist das auch ein Aufruf, in diese Gemeinschaft mit Jesus immer wieder reinzukommen und davon Gnade zu erhalten. Und dann können wir uns auch darauf verlassen, dass für alles, was Gott uns aufgibt in unserem Leben, er auch die Gnade geben wird, das zu tun. Also das ist das große Fundament von dem, was Paulus jetzt sagen möchte. Und die Aufforderung, die er jetzt an Timotheus gibt, ist folgende. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also er gibt ihnen einen Auftrag des persönlichen Weitergebens. Wir nennen das heute oft mit dem Wort Jüngerschaft, weil in dem Wort Jünger schon diese persönliche Beziehung drin steckt. Also er sagt, was du von mir gehört hast, das sollst du anderen anvertrauen, die auch wiederum fähig sein werden, das zu lehren. Das ist erstmal, steckt da drin, das ganz, die ganz persönliche Gemeinschaft, die Paulus mit Timotheus hatte. Er hat mal gesagt, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, in Verfolgung, in den Leiden. Also Timotheus hatte nicht nur Gemeinschaft mit Paulus im Gottesdienst von der Kanzel herunter, sondern er hat mit ihm das Leben geteilt, er hat mit ihm das Streben geteilt, die Verfolgung und die Leiden. Und Paulus hat sein ganzes Leben eingesetzt, um Timotheus, der sozusagen neu zum Glauben gekommen ist, anzuleiten und anzuführen. Und er hat von ihm viel empfangen. Und dann sagt Paulus, das sagt er mal zu den Korinthern, seid meine Nachahmer, so wie ich Christus nachahme. Das heißt, Paulus möchte, dass wir, so wie er diesen Dienst auch von Jesus empfangen hat, dieses persönliche Investieren in andere, möchte er, dass wir das auch von ihm empfangen und nachahmen. Und das gibt er hier auch dem Timotheus auf, indem er sagt, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also er möchte, dass diese persönliche Beziehung, die er mit ihm gepflegt hat und wo er ihn gelehrt hat, dass er das mit anderen wiederum macht und auch ihnen hilft, wiederum andere zu lehren. Und das war der Plan des Paulus für die Auferbauung der Gemeinde letztendlich. Es ist auch ein persönliches Anvertrauen. Also wir sehen uns oft im Gottesdienst und Martin Butzer, das Anliegen war, dass wir uns auch darüber hinaus sehen. Paulus ist sogar so weit gegangen, er hat gesagt, wir haben nicht nur unsere Lehre mit euch geteilt, sondern unser ganzes Leben, hat er mal im Thessalonicher gesagt. Das heißt, für Paulus ging es so weit, dass er das Leben mit der Gemeinde geteilt hat, nicht nur zu den Veranstaltungen. Und nur so kann wirkliche Auferbauung auch in Einheit entstehen, wenn man darüber hinausgeht und wirkliches Leben miteinander teilt. Und was ist eigentlich das Ziel von diesem Dienst? Er sagt hier, sie sollen fähig sein, auch andere zu lehren. Das heißt, es geht, wenn jemand im Glauben wächst, geht es nicht nur darum, dass man immer selber mehr lernt und immer selber mehr aufnimmt und immer selber zunimmt in dem Wissen, sondern es geht darum, auch andere zu lehren. Es geht darum, zur vollen Mannesreife zu gelangen, wie wir es vorhin im Epheser gehört haben. Und dazu gehört, dass man auch das an andere weitergeben kann. Das heißt nicht, dass jeder predigen muss oder evangelistisch auf die gleiche Weise tätig sein muss, aber jeder muss irgendwann auch das weitergeben, was er gelernt hat. Wir sehen hier selber in dem Vers, dass es 4 Generationen gibt. Also es gibt, was du von mir gehört hast, das ist Paulus, dann du, das ist der Timotheus, das befiehlt treuen Menschen, das ist die 3. Generation und die sollen es dann anderen lernen. Das heißt, allein schon in dem Vers sind 4 Generationen von Leuten, an die Paulus sozusagen Dinge weitergibt. Er ist dann nicht mehr der, der direkt mit der letzten Generation was zu tun hat, aber dennoch sieht er die Frucht sich vervielfältigen durch viele Menschen, die er beeinflussen konnte, indem er Leuten geholfen hat, im Glauben zu wachsen und auch das dann weiterzugeben, was sie gelernt haben. So viel zum Auftrag, den Paulus hier dem Timotheus gibt. Der Auftrag ist aber kein leichter und jeder, der sich daran schon versucht hat, wird das, denke ich, auch wissen. Und Paulus wusste das auch und deswegen warnt er auch den Timotheus gleich im nächsten Vers und sagt, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Also erdulde wird auch übersetzt leide mit. Also es geht hier um Durchhalten, um Ausharren, es geht um eine Leidensgemeinschaft. Und Paulus hat ja auch gesagt, du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, in den Verfolgungen, in den Leiden. Das war damals Teil des Dienstes. Und das ist aber auch, kann aber auch eine Ermutigung sein. Es geht ja nicht darum, dass man sich gegenseitig runterzieht, sondern man weiß, man ist miteinander verbunden, indem man gemeinsam erleidet, was man auch als Widrigkeiten erfährt im christlichen Dienst. Und hier wird das Wort ein guter Streiter gebraucht. Also es wird, Paulus vergleicht das so ein bisschen mit dem Kriegsdienst und der Hingabe eines Soldaten. Also das Wort Streiter ist eigentlich das Wort, was wir auch für Soldat verwenden. Und er sagt, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Das griechische Wort für Geschäfte des täglichen Lebens ist Pragmateia, wo wir auch das Wort pragmatisch oder Pragmatismus herbekommen. Das heißt, wir sollen uns nicht in die praktischen oder pragmatischen Dinge des Lebens verwickeln lassen. Das heißt nicht, dass wir die ignorieren sollen, aber Paulus sagt hier, wir sollen uns von denen nicht fesseln lassen. Wir sollen uns wie ein Soldat, der, wenn er in den Krieg zieht, wirklich ausgerichtet ist und Dinge auch hinter sich lässt. So sollen wir, wenn wir in den Dienst für Jesus gehen, auch Dinge hinter uns lassen und wirklich von ganzem Herzen ihm dienen. Jesus hat mal gesagt in Lukas 9, wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht wert für das Reich Gottes. Also so direkt hat das mal Jesus gesagt, als er mit einigen Leuten konfrontiert wurde, die auch Dinge des täglichen Lebens hatten, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder eine Beerdigung, die sie ablenken würden. Das heißt nicht, dass Jesus das alles abgelehnt hat, aber er hat gesagt, von der Ausrichtung sollen uns die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und auch die Begierden nach übrigen Dingen nicht ablenken von dem, was wir für Jesus tun sollen. Und ich kann da nur aus meinem eigenen Leben erzählen oder die Erfahrung sagen, gerade wenn man aus einem nichtchristlichen Hintergrund kommt, ist es natürlich nicht immer leicht, nicht auf die Dinge zu schauen, die vielleicht davor waren oder sich wieder ablenken zu lassen oder wieder hineinziehen zu lassen in den alten Lebensstil. Und gerade wir, die wir neu zum Glauben gekommen sind, aber sicher auch die, die aus christlichen Familien kommen, brauchen immer wieder die Ermutigung, nach vorne zu sehen, auf Jesus zu sehen und sich nicht verwickeln zu lassen in die Geschäfte des Lebens, sich fesseln zu lassen, sondern wie ein guter Streiter Christi Jesu, ihm nachzufolgen, in seinen Dienst zu stehen und uns wirklich auf ihn auszurichten. Ein weiteres Bild, was Paulus hier, sind ja einige Bilder, die er hier gebraucht, also erstmal den Soldaten, jetzt kommt er noch zu einem Bild des Athleten. Wenn sich jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Also an den Wettkämpfen beteiligt, das griechische Wort ist das gleiche, was wir für Athlet gebrauchen. Also es geht hier wirklich um das Bild eines Athleten und Paulus hat das mehrfach gebraucht, dass er das christliche Leben mit einem Athleten verglichen hat, der an einem Wettkampf teilnimmt, also die damalige Olympiade. Und wenn wir an Athleten denken, zum Beispiel an jemanden, der sich für den Marathon vorbereitet, da denken wir auch an Selbstverleumdung, man muss Dinge aufgeben, Selbstaufopferung, an sehr viel Fleiß. Aber, und das ist Paulus hier auch sehr wichtig, an ein vorbildliches Leben. Also es geht nicht nur darum, sehr hingegeben zu sein, sondern man soll sich an die Regeln halten, man soll ein vorbildliches Leben führen. Und wenn man das tut, wenn man wirklich hingegeben, sich hingibt in den Dienst und vorbildlich lebt, dann wird gesagt, man erhält einen Siegeskranz. Der griechische Name für diese Krone, die man dann erhält, also dieser Siegeskranz, heißt Stephanus, also wo auch der Name Stephan herkommt. Also das ist praktisch das, was der Läufer bekommt. Eigentlich das Wort Stephanus heißt der Begrenzte. Meine Mutter hat es immer mit G ausgesprochen, der Begrenzte. Und wir sollen, denke ich, auch die Grenzen immer wieder erkennen, die auch dem Athleten gegeben sind. Aber jedenfalls, das ist die Belohnung, die der Athlet bekommt, wenn er sich aufmacht und wirklich sein Ziel erreicht, ist diese Krone des Stephanos. Und vielleicht, um es nochmal zu verdeutlichen, damals bei den Olympischen Spielen gab es drei Regeln, um überhaupt teilzunehmen. Einmal musste man echter Grieche sein. Zum anderen musste man schwören, dass man 10 Monate Vorbereitung hinter sich hat, also dass man wirklich auch das ernst genommen hat und sich vorbereitet hat. Und man musste schwören, sich an die Regeln zu halten. Und ich finde, das passt auch ein bisschen, oder da gibt es Parallelen zu dem Text hier. Also echter Grieche, um den Siegeskranz zu halten, muss man erstmal auch gerettet sein. Man muss zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Man wird später vor Gott keinen Siegeskranz bekommen, wenn man nicht diese Gnade empfangen hat, wenn man nicht Jesus aufgenommen hat und seine Sünden vergeben worden sind. Diese 10 Monate Vorbereitung, ich denke, die passen sehr gut zu dem Bild hier. Soldat, was Paulus gebracht hat, diese Hingabe und auch die Ausrichtung, dass man auch bereit ist, was zu investieren und an die Regeln halten. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Bild, was er hier bringt. Wir sollen ein vorbildliches Leben führen, denn nur so können wir an andere was weitergeben. Wenn wir selber nicht vorbildlich sind, haben wir auch nichts an andere weiterzugeben. Paulus hat mal gesagt, ich will nicht selber predigen und selbst verwerflich werden. Also das ist ein Aufruf zum vorbildlichen Leben. War ich schon beim nächsten? Also es geht natürlich nicht nur um Arbeit und um harte Arbeit im christlichen Leben, sondern Gott belohnt es ja auch. Und das ist ja auch das, was wir auch schon im Leben sehen dürfen. Und er sagt das hier mal dann in einem weiteren Bild, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit bemüht, also da sieht man wieder diese Mühe, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Also hier ist das Bild, ein Ackersmann, also meine Familie war noch Bauern, ich habe ein bisschen einen Einblick haben können, da geht es auch viel um eintönige Arbeit, da geht es daran, nicht immer nur das Große, sondern wirklich langanhaltend, geduldig, vielleicht auch manchmal einsam, in eintöniger Arbeit, in Routine zu arbeiten, aber geduldig zu sein und irgendwann kommen dann die Früchte. Es ist sehr ertragreich. Jesus hat mal in dem Gleichnis von den verschiedenen Böden gesagt, der eine 100-fältig, der andere 60, der andere 30-fältig. Also wenn wir lange anhalten in unserem Dienst und wenn wir wirklich geduldig sind, dann kommt irgendwann die Frucht. Und das ist ein großer Segen. Und gerade wenn wir in dem Dienst sind, andere Christen herauszubilden, das weiterzugeben, was wir haben, kommt irgendwann die Frucht und die wird sehr groß sein. Das heißt, es ist der Segen, den uns Gott verspricht. Und auch hier, und das ist das Schöne, als letzter Vers, den ich in dem Predigttext besprechen möchte, auch das ist wieder eingepackt in eine Verheißung. Das heißt, es soll uns nicht runterziehen, wenn er sagt, du sollst dich anstrengen, du sollst ein Athlet sein, du sollst ein Soldat sein, sondern auch hier ist wieder eine Verheißung, wo gesagt wird, bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Oder in anderen Übersetzungen, der Herr wird dir in allen Dingen Verständnis geben. Also auch hier ist die Verheißung, wir sollen nachdenken, wir sollen das umsetzen, aber Gott wird uns in allen Dingen Weisheit geben. Und er hat das mal gesagt, wenn jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott und sie wird ihm gegeben werden. Oder im Psalm 32 sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich leiten mit meinem Auge auf dir. Also diese Weisheit, die wir brauchen in unserem christlichen Leben, die ist uns verheißen, auf die können wir uns ganz verlassen, dass wir für jeden Schritt, wenn wir geduldig nach Gottes Willen fragen, auch immer wieder die Weisheit bekommen, die wir brauchen. Ja, und zum Schluss möchte ich, genauso wie Paulus, wenn er sagt, bedenke die Dinge, möchte ich euch noch ein paar Fragen mitgeben und euch auch aufrufen, diese Fragen zu bedenken und vielleicht auch mal mit ins Gebet, wir werden dann gleich eine Gebetsgemeinschaft haben, mit einzuschließen. Die erste Frage, habe ich diese Gnade schon empfangen? Gehöre ich schon zu Jesus? Bin ich sozusagen der geborene Grieche? Bin ich schon Teil dieses Volkes Gottes geworden, in dem ich Jesus mein Leben gegeben habe? Die andere Frage, lehre ich anderen, was ich selbst empfangen habe? Gebe ich das weiter? Teile ich mein Leben mit anderen, sodass sie auferbaut werden? Habe ich mich Jesus so hingegeben wie ein Soldat im Kriegsdienst? Kämpfe ich für ihn oder lasse ich mich immer wieder ablenken? Und wo lasse ich mich ablenken und warum? Wo lasse ich mich in die Geschäfte des täglichen Lebens verwickeln und mich von meinem Glauben abbringen? Verstehe ich die Selbstdisziplin und Hingabe eines Athleten in meinem christlichen Leben? Führe ich ein vorbildliches Leben nach den Regeln des Wortes Gottes? Und schließlich bin ich bereit, mich geduldig in den Dienst zu geben und auch langfristig für die Früchte zu arbeiten und die dann auch zu ernten? Das wünsche ich mir für euch und auch für mich und Gott gebe uns dazu viel Gnade und Kraft. Amen.